Herzlich willkommen zu dieser Rebuild Session. Mein Name ist Malte Lantin, ich bin Technical Evangelist bei Microsoft Deutschland und ich möchte in diesem Vortrag einen Überblick über einige Neuerungen für Webentwickler geben, die zur Build oder teilweise auch schon kurz davor bekannt gegeben wurden und die für uns als Webentwickler spannend sind, um in Zukunft moderne Webapplikationen mit Microsoft-Technologien entwickeln zu können und auch viele der neuen Trends, die wir im Rahmen der Build gesehen haben, in unseren Webapplikationen nutzen zu können. Starten wir mit ASP.NET, unserem Webentwicklungsframework. Auch dort gab es schon vor einigen Monaten eine wichtige Neuerung. Und zwar ist das neue ASP.NET nicht mehr ASP.NET 5, sondern wir haben den Namen geändert in ASP.NET Core. ASP.NET Core 1.0 ist also der Name für das neue ASP.NET Framework. Dieses existiert parallel zu ASP.NET 4.6. Das heißt, wir können auch weiterhin mit den Technologien Software entwickeln, die wir bereits kennen, haben aber jetzt mit ASP.NET Core neue Möglichkeiten. Und die wichtigste dieser neuen Möglichkeiten besteht darin, dass wir nun unsere Web-Applikation neben Windows auch auf Linux und OS X ausführen können. Das heißt, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, auf einem Windows-System unsere Applikation zu hosten. Wir brauchen keinen Windows-Server mehr, wir brauchen keine Internet-Information-Services mehr, sondern können das Ganze in einem anderen Webserver oder self-hosted auf einem Betriebssystem unserer Wahl bereitstellen. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen. Das Wichtigste ist, dass wir mit ASP.NET Core aktuell Model View Controller Applikationen bauen können. Wenn wir hier im Bereich Webforms unterwegs sind, haben wir natürlich weiterhin die Möglichkeit, auch ASP.NET 4.6 weiterhin zu nutzen oder auch dieses ASP.NET Framework wird weiterhin von uns unterstützt werden. Das heißt, wer aktuell vor der Frage steht, welches Framework er für ein neues Projekt verwenden soll, ist zunächst einmal entscheidend, welche Technologie möchte ich verwenden und ist in ASP.NET Core auch aktuell alles möglich, was ich in meiner Webapplikation nutzen möchte. ASP.NET Core befindet sich aktuell noch in der Entwicklung, das heißt, wir haben vielleicht noch nicht ganz so viele Möglichkeiten wie im großen ASP.NET Framework und dementsprechend muss ich hier im Vorfeld genau schauen, was sind meine Anforderungen und wo möchte ich meine Anwendung letzten Endes betreiben. Wer mehr dazu erfahren möchte, dem empfehle ich zwei Talks von der Build. Dort gibt es einen sehr spannenden Talk zum Thema ASP.NET Core MVC, wo wir einen tieferen Einblick bekommen, wie wir Model View Controller Applikationen mit ASP.NET Core entwickeln. Und außerdem gibt es einen längeren Einführungstalk ganz allgemein über ASP.NET Core. Das heißt, wir können sehen, wie wir ASP.NET Core nutzen können, mit welchen Tools wir arbeiten können und wie wir mit diesem Framework aktuell auch schon produktive Anwendungen entwickeln können. Das heißt, wer mehr erfahren will, sollte sich diese Build Talks ansehen. Das nächste Thema, eng damit verbunden, ist das Thema Webtooling. Das heißt, wer Webapplikationen entwickeln möchte, braucht die entsprechenden Tools. Auch da hat sich sehr viel getan und das ist gar nicht so neu. Das haben wir schon im Laufe des letzten Jahres gesehen. Mit dem Release von Visual Studio 2015 hat sich hier extrem viel für Webentwickler getan. Das heißt, in Visual Studio 2015 haben wir eine nahtlose Integration von populären Tools aus dem Bereich der Webentwicklung, wie zum Beispiel hier Bower für das Client-Side-Package-Management. Das heißt, wir haben jederzeit die Möglichkeit, auf aktuelle JavaScript-Bibliotheken, CSS-Frameworks zurückzugreifen, über Bower direkt aus Visual Studio heraus. Wir können Bower auch direkt mit dem Visual Studio 2015 Installer installieren. Das heißt, wir müssen nicht noch separat dieses Kommandozeilen-Tool herunterladen und entsprechend einbinden. Außerdem haben wir eine sehr enge Integration von sogenannten Taskrunnern in Visual Studio 2015. Es gibt den neuen Taskrunner Explorer in Visual Studio, der es uns ermöglicht, Grunt- und Gulp-Tasks direkt in Visual Studio vorzubereiten und auch diese direkt aus Visual Studio heraus auszuführen. Das heißt, wenn wir irgendwelche Bildautomatisierung haben, wenn wir Minifizierung durchführen möchten, wenn wir unsere Applikation vorbereiten für den Release über die entsprechenden Tasks, die wir in Grunt oder Gulp hinterlegt haben, haben wir die Möglichkeit, das direkt aus Visual Studio heraus zu machen. Außerdem wird mit Visual Studio NPM, Node Package Manager, installiert. Mit NPM können wir dann weiteres Tooling installieren, welches wir in der Webentwicklung benötigen. Und natürlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit für NuGet-Pakete, welche ich in der ASP.NET-Entwicklung natürlich immer wieder brauche, auch hier NuGet in Kombination mit diesen Tools, die hier genannt sind, zu verwenden. Das heißt, genauso wie NuGet natürlich nahtlos in Visual Studio integriert ist, haben wir jetzt die Möglichkeit, mit Bower, mit Grunt, mit Gulp und NPM in Kombination mit Visual Studio zu arbeiten und dies direkt, nachdem wir Visual Studio 2015 installiert haben. Das Ganze wurde unter verschiedenen Zielsetzungen umgesetzt. Zum einen wollen wir, dass Webentwickler modernes Tooling, welches vielleicht nicht aus der Microsoft-Welt kommt, gemeinsam mit Visual Studio nutzen können und es sich trotzdem weiterhin für Nutzer von Visual Studio natürlich anfühlt, diese Tools zu verwenden. Das heißt, wir haben eine entsprechende Oberfläche direkt in Visual Studio und müssen nicht zwischen den verschiedenen Tools hin und her wechseln. Das Ganze ist nicht Visual Studio spezifisch, das heißt, wir haben keine angepassten Versionen dieser Tools verwendet, sondern setzen auf die Standards auf und haben damit die Möglichkeit, diese Tools auch unabhängig von Visual Studio zu aktualisieren. Das Ganze ist erweiterbar, wir können zusätzliche Tools einbinden, wir können zusätzliche Erweiterungen zu diesen Tools verwenden, so wie wir es in unseren Projekten benötigen. Außerdem bleibt es natürlich optional. Das heißt, wer weiterhin so arbeiten möchte wie bisher und weiterhin vielleicht ASP.NET 4.6 verwendet und hier vielleicht auch für Client-Side-Libraries auf NuGet zurückgreifen möchte, kann genauso arbeiten wie bisher. Das heißt, wir zwingen hier dem Webentwickler keine neuen Werkzeuge auf, die er nicht selber benutzen möchte. Neben Visual Studio 2015 bekomme ich also bei der Installation die Node-Exe zur Ausführung von Node.js. Ich bekomme NPM als Package Manager für diese zusätzlichen Tools, die ich vielleicht nachinstallieren möchte. Ich bekomme Bower als Client-Side-Package Management. Ich bekomme die Grunt Command-Line-Tools und ich bekomme Git als Source-Control-System, welches sich auch nahtlos in Visual Studio integriert. Das heißt, alles, was ich hier für die moderne Webentwicklung benötige, wird direkt von Visual Studio 2015 mit installiert. Neben Visual Studio 2015 gibt es ein weiteres spannendes Tool von Microsoft, Visual Studio Code. Jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere fragen: Hey, das ist ja gar nichts Neues, das gibt es schon relativ lange. Ja, Visual Studio Code ist aber seit der letzten Woche auf der Version 1.0 und damit endlich aus dem Preview-Status. Jetzt können wir Visual Studio Code produktiv nutzen und auf unseren diversen Betriebssystemen installieren. Visual Studio Code existiert bekanntermaßen für OS X, es existiert für Linux und es existiert natürlich auch für Windows. Das Spannende dabei ist natürlich, dass wir mit Visual Studio Code nicht nur ein Code-Editor haben, der Syntax-Highlighting für diverse Sprachen unterstützt. Wir können damit PHP machen, JavaScript, ASP.NET, HTML, wir können damit Python machen, wir können damit natürlich auch C# für ASP.NET verwenden. Das heißt, alle diese Sprachen werden für das Syntax-Highlighting unterstützt. Weiterhin habe ich hier auch die Möglichkeiten, Funktionen, die ich aus Visual Studio kenne, wie IntelliSense zur Autovervollständigung zu nutzen, in Sprachen wie zum Beispiel JavaScript mit Node.js oder natürlich in ASP.NET. Zudem kann ich aber auch direkt aus Visual Studio Code debuggen. Das bedeutet, ich habe einen eingebauten Debugger und kann meine ASP.NET Core-Applikation, meine Node.js-Applikation direkt aus meinem Code-Editor debuggen. Schauen wir uns das Ganze mal kurz direkt in Visual Studio Code an. Ich habe hier ein Demo-Projekt mitgebracht, welches ich jetzt in Visual Studio Code öffnen möchte. Nachdem das Projekt geladen ist, ich habe jetzt den ganzen Ordner geöffnet. Das heißt, wir sehen jetzt in diesem Ordner zwei JavaScript-Dateien. Wir sehen hier eine kleine Demo-Applikation, welche mir Primzahlen bis zu einer bestimmten Obergrenze ausgibt. Und diese Applikation kann ich jetzt direkt in Visual Studio Code debuggen, indem ich den eingebauten Debugger für Node.js verwende. Das heißt, ich setze jetzt hier in meiner Applikation einen Breakpoint, gehe dann in den Bereich Debug und kann jetzt hier meine Applikation ausführen. Ich klicke jetzt hier auf Starten. Ich hätte auch auf F5 drücken können, wie ich es aus Visual Studio gewöhnt bin. Und schon lande ich hier in meinem ersten Breakpoint. Wir sehen hier auf der linken Seite die verschiedenen Variablen, wie die Variablen belegt sind. Wir können aber auch natürlich hier direkt im Code Editor reingehen und schauen, okay, ist Prime, ist True, und können das Ganze jetzt entsprechend Schritt für Schritt durchgehen, so wie wir es aus dem Debugger in Visual Studio gewöhnt sind oder wie wir vielleicht auch das Client-Side-Debugging in unserem Browser für JavaScript in der Vergangenheit durchgeführt haben. Das heißt, hier eine sehr schöne Möglichkeit, mit einem Tool über verschiedene Plattformen hinweg zu arbeiten und auch einen sehr leichtgewichtigen Code-Editor zu haben, um vielleicht mal einen JavaScript-File zu editieren, auf meinen CSS zuzugreifen, wenn ich hier nicht Visual Studio als komplexe IDE verwenden möchte, um mal schnell einzelne Dateien zu bearbeiten. Das heißt, Visual Studio Code, sehr spannendes Tool, egal auf welcher Plattform ich unterwegs bin, und jetzt als Version 1.0 auch zum kostenfreien Download verfügbar. Wir finden Visual Studio Code unter code.visualstudio.com. Das Ganze ist komplett kostenfrei. Wir können das Ganze herunterladen. Es wird regelmäßig aktualisiert. Und das Schöne an Visual Studio Code ist auch die Erweiterbarkeit. Es gibt mittlerweile tausende von Erweiterungen für Visual Studio Code, welche wir verwenden können, um Visual Studio Code, um weitere Funktionalitäten anzureichern. Neben den Tools gehen wir mal weiter und schauen uns an, was wir im Bereich App-Entwicklung haben. App-Entwicklung, da gab es auch zur letzten Build schon 2015 eine Neuerung auf der Windows-Plattform, und zwar die Hosted Web Apps. Die Hosted Web Apps, oder damals noch angekündigt unter dem Codenamen Project Westminster, sind jetzt produktiv nutzbar unter Windows 10. Das heißt, wenn wir Applikationen basierend auf Web-Technologien auf Windows veröffentlichen und entwickeln möchten, haben wir aktuell zwei Möglichkeiten. Wir können unseren HTML5, CSS, JavaScript-Code entweder paketieren und als native Windows-Anwendung über den Windows Store verteilen. Hierbei werden alle unsere Dateien in das Anwendungspaket aufgenommen und können auch nur über eine Aktualisierung des kompletten Anwendungspakets aktualisiert werden. Weiterhin haben wir aber die Möglichkeit, auch sogenannte Hosted Web Apps bereitzustellen. Das sind Web-Applikationen, welche weiterhin als Website auf meinem Server ausgeführt werden und dennoch nativ als Windows-Anwendung dargestellt werden. Das heißt, im Rahmen der Windows Universal Plattform gibt es zwei Möglichkeiten, um diese Anwendung in den Store zu bekommen. Wie entwickeln wir jetzt eine Hosted Web App? Wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Beide dieser Möglichkeiten basieren auf der Edge Rendering Engine, das heißt, die Rendering Engine unseres neuen Browsers Microsoft Edge wird auch genutzt, um im Rahmen einer Web App unsere Anwendung darzustellen. Die JavaScript Engine Chakra, kommen wir später noch zu, wird genutzt, um das JavaScript auszuführen. Und wir können uns dementsprechend entscheiden, wie wir unsere Anwendung ausliefern. Entweder als paketierte Anwendung, welche komplett offline funktionieren kann, oder als Hosted Web App, welche weiterhin auf meinem Server lebt und welche jederzeit von mir auf dem Webserver aktualisiert werden kann. Wenn wir eine Hosted Web App entwickeln wollen, können wir natürlich Visual Studio verwenden, aber wenn wir nicht auf Windows unterwegs sind, gibt es auch andere Tools, um Hosted Web Apps bereitzustellen oder natürlich um die klassischen paketierten Web Apps zu entwickeln. Für paketierte Web Apps ist natürlich das Apache Cordova Projekt ein sehr spannendes Projekt, um Applikationen auch jenseits der Windows-Plattform als Packaged Web Apps zu veröffentlichen. Unter Windows werden Packaged Web Apps nativ unterstützt, das heißt, wir haben die Möglichkeit, in HTML5 und JavaScript unsere Anwendung zu entwickeln, zu paketieren und als native Anwendung auszuführen. Da diese Möglichkeit nicht auf jeder Plattform besteht, haben wir die Möglichkeit, mit Apache Cordova unsere Applikation cross-platform zu entwickeln und dementsprechend eine Codebasis über alle Betriebssysteme, ganz egal, ob es jetzt irgendwie Android, iOS, Chrome OS etc. ist, entsprechend auszuführen. Eine weitere Möglichkeit, ein weiteres Tool, welches ich nutzen kann, um Hosted Web Apps bereitzustellen, ist Manifold.js. Manifold.js ist ein Open Source Projekt, welches mir aus meiner Webseite basierend auf einem Manifest, was ich erstellt habe. Dieses Manifest enthält dann Informationen zu dem Anwendungssymbol, zum Anwendungsname etc. oder sogar mit einem automatisch generierten Manifest meine Hosted Web App auf Basis der Informationen meiner Website zu erzeugen. Manifold.js kann ich ganz einfach per NPM installieren, NPM install Manifold.js. Nachdem ich das gemacht habe, kann ich nun Hosted Web Apps auf Basis meiner Web-Applikation generieren. Wie sieht das Ganze aus und wie können wir vielleicht eine Windows 10-Applikation generieren, wenn wir nicht Visual Studio nutzen können oder wollen? Das können wir auch mit Manifold.js machen. Dafür brauchen wir erstmal eine Applikation, die sich sehr gut als Hosted Web App eignet. Eine dieser Applikationen ist eine Demo-Applikation, die Kollegen von mir entwickelt haben. Diese Demo-Applikation ist Contoso Travel. contosotravel.azurewebsites.net ist die URL. Dort finden wir eine responsive Webseite, welche ideal dafür geeignet ist, als Hosted Web App ausgeführt zu werden. Das heißt, diese Webanwendung fühlt sich schon jetzt an wie eine App auf dem Smartphone und genauso soll diese App auch nachher auch ausgeliefert werden, direkt über den Windows Store auf Windows 10 oder vielleicht auch auf anderen Plattformen. Was mache ich dafür? Hierfür brauche ich einfach nur die URL dieser Webseite. Nachdem ich die URL kopiert habe, gehe ich in die Kommandozeile und kann jetzt hier meine Anwendung generieren. Das mache ich über das Kommandozeilentool Manifold.js, welches ich bereits installiert habe. Das heißt, ich gebe jetzt hier ein Manifold.js und die entsprechende URL und möchte das für eine oder mehrere Plattformen generieren. In diesem Fall möchte ich diese Anwendung für Windows 10 und für Chrome als Hosted Web App bereitstellen. Das heißt, ich kann die Anwendung nachher entweder über den Chrome Store veröffentlichen oder ich kann die Anwendung über den Windows Store veröffentlichen. Das Ganze führe ich jetzt aus. Manifold.js prüft jetzt zunächst, ob ein Anwendungsmanifest vorliegt. Wenn dieses vorliegt, wird es ausgewertet. Wenn es nicht vorliegt, wird es entsprechend generiert. Ich habe hier in dieser Applikation keine Anwendungslogos hinterlegt, deswegen werden die Standardlogos verwendet. Aber jetzt ist auch schon meine Applikation erzeugt. Schauen wir uns mal an, was erzeugt wurde. Dafür gehe ich jetzt hier in den neu erstellten Ordner Contoso Travel. Und gehe jetzt hier mal in Windows 10 rein. Dort sehen wir hier den Source Code unserer Applikation. Wir haben eine JavaScript-basierende Windows 10 App. Wir können jetzt diese App entsprechend auf unserem lokalen System installieren. Auch das dafür nötige PowerShell-Skript wird direkt von Manifold.js generiert. Das heißt, wenn wir jetzt in den entsprechenden Ordner gehen, können wir diese Anwendung ausführen. Das heißt, wir sagen jetzt Manifold.js run Windows 10 und können jetzt über ein automatisch generiertes PowerShell-Skript diese Anwendung auf unserem lokalen System installieren lassen. Nachdem die Anwendung auf unserem lokalen System installiert ist, wird sie auch automatisch ausgeführt. Genauso können wir auch das fertige Anwendungspaket direkt mit Manifold.js generieren, um eine fertige Anwendung für die Bereitstellung zum Beispiel über den Windows Store zu haben. Nun wird die Anwendung, die hier generiert wurde, ausgeführt. Das heißt, wir haben jetzt eine Windows 10-Applikation. Diese Windows 10-Applikation kann ich entsprechend skalieren. Sie läuft in dieser Form natürlich neben meinem Windows 10 PC, auch auf dem Smartphone. Sie läuft auf Geräten wie zum Beispiel der Xbox. Ich kann mich jetzt hier durch die Applikation durchklicken und kann entsprechend hier mit dieser Applikation arbeiten, als wäre es eine native Windows-Applikation, weil es nämlich eine native Windows-Applikation in diesem Fall ist. Diese Applikation läuft jetzt soweit, wir können sie entsprechend erweitern und das Schöne ist, dass wenn wir diese Applikation verwenden, auch die Möglichkeit haben, diese Applikation mit nativen Windows-Features zu ergänzen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, hier auf Funktionen des Windows-Betriebssystems zurückzugreifen, wie zum Beispiel auf den Kalender, auf das Adressbuch, auf Sensoren, auf zum Beispiel die Kamera, genauso wie es native Applikationen können, mit dem Unterschied, dass der Code, der für diesen nativen Zugriff nötig ist, weiterhin auf unserem Webserver liegt, und wir lediglich prüfen müssen, ob unsere Anwendung, wir machen das über Feature Detection, ob unsere Anwendung im Kontext einer Windows-App ausgeführt wird. Und zusätzlich müssen wir natürlich innerhalb der Anwendung noch definieren, welche Unterseiten, welche JavaScript-Files entsprechend die Rechte haben sollen, native Funktionalitäten aufzurufen. Und schon kann ich hier meine Applikation dem Nutzer zur Verfügung stellen mit den gleichen reichhaltigen Funktionalitäten, die normalerweise nur paketierte Anwendungen bieten würden. Das heißt, Manifold.js ist ein sehr spannendes Projekt, um Hosted Web Apps für verschiedene Plattformen zu erzeugen und natürlich die Möglichkeit, Visual Studio zu verwenden, um Hosted Web Apps auf Windows bereitzustellen. Hosted Web Apps hört sich jetzt so an wie, dann baue ich hier vielleicht meine kleine Demo-Webseite, aber viele große Anwendungsentwickler nutzen bereits die Technologien der Hosted Web Apps. Hier sind namhafte Unternehmen wie zum Beispiel Shazam, wie Netflix, wie Yahoo Mail dabei, die als Hosted Web App im Windows Store ausgeliefert werden und die sich genauso wie andere Applikationen genauso nativ anfühlen und genauso auf native Funktionalitäten des Betriebssystems zurückgreifen. Wir können mal beispielhaft hier die Shazam-App öffnen. Die Shazam-App ist, wie gesagt, eine Hosted Web-App. Das heißt, wir haben hier Komponenten der Anwendung, welche direkt aus dem Internet bereitgestellt werden. Wir haben aber das Ganze kombiniert mit nativen Komponenten, wie zum Beispiel die Musikerkennung, die hier einen direkten Zugriff auf das Mikrofon des Betriebssystems erlaubt und hier die Musik erkennen kann, die vielleicht im Hintergrund läuft. Das heißt, auch große Hersteller verwenden diese Technologie der Hosted Web Apps, um ihre Anwendung in einfacher Form auf verschiedene Plattformen zu bringen und trotzdem auf Windows native Betriebssystemfunktionen nutzen zu können. Diese nativen Funktionalitäten, hatte ich gerade schon erwähnt, beschränken sich nicht auf Dinge wie die Kamera, sondern ich kann auch Windows-spezifische Dinge verwenden, wie zum Beispiel Live-Tiles. Ich kann Cortana verwenden, genauso wie ich es in anderen Windows-Apps tun kann. Hier noch ein paar Beispiele für Hosted Web Apps. Einfach mal im Store schauen, wie diese Anwendungen sich anfühlen und dann überlegen, ob vielleicht die Technologie der Hosted Web Apps auch das Richtige für meine Web-Applikation ist, um diese als Windows-App in Zukunft bereitstellen zu können. Neben der Möglichkeit, Apps zu schreiben, war dieses Jahr für Webentwickler ein ganz wichtiges Thema intelligente APIs. Das heißt, auf der Build wurde ganz viel darüber gesprochen, wie wir intelligente Applikationen bauen können und nicht nur intelligente Apps, sondern auch intelligente Web-Applikationen. Stichwort ist hierbei Microsoft Cognitive Services. Mithilfe der Microsoft Cognitive Services habe ich die Möglichkeit, verschiedene intelligente Funktionalitäten zu meinen Webanwendungen hinzuzufügen. Hier gibt es APIs in verschiedenen Kategorien. Das heißt, ich habe Vision APIs, die auf grafische Informationen zurückgreifen und diese auswerten. Wir haben Speech APIs, die die Sprache analysieren können, die Sprecher erkennen können. Wir haben Sprachverständnis-APIs, die zum einen natürliche Sprache interpretieren können oder auch Übersetzungen durchführen können. Wir haben APIs, die uns Zugriff auf Wissen ermöglichen und wir haben natürlich reichhaltige Such-APIs, welche es uns ermöglichen, auf Informationen im Internet zurückzugreifen. Welche APIs haben wir da und wie können wir diese nutzen? Die APIs, die stehen komplett als REST-APIs im Internet bereit. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mit wenigen Zeilen Code diese in meine Applikation einzubauen. Es gibt diverse SDKs für unterschiedliche Plattformen, fürs Web, für die verschiedenen App-Plattformen und natürlich für Windows Desktop-Applikationen. Das Ganze ist vielfach erprobt von verschiedenen Bereichen in Microsoft, wie zum Beispiel Microsoft Research. Und ich werde hier gleich auch noch ein Beispiel zeigen, wie man solche APIs sinnvoll verwenden kann, um neue Benutzererfahrungen hier zu schaffen. Ich hatte gerade erwähnt, wir haben verschiedene Bereiche: Vision, Speech, Language, Knowledge und Search. Und innerhalb dieser Bereiche gibt es verschiedene APIs, die wir nutzen können. Diese APIs finden wir alle unter Microsoft.com Cognitive. Ich gehe jetzt hier mal auf die Webseite und wir schauen uns das mal gemeinsam an. Ich habe das Ganze hier schon mal als Bookmark gesetzt und wir finden jetzt hier einen Zugriff auf die verschiedenen APIs. Und das Schöne ist, zu jeder dieser APIs gibt es auch eine Demo. Das heißt, wenn wir jetzt hier in die Emotion API reingehen, finden wir hier direkt auf der Webseite eine Demo-Applikation. Das heißt, wir können jetzt hier eigene Fotos hochladen oder aus der Auswahl der Fotos hier auswählen und schon wird dieses Foto analysiert und da wir hier die Emotion API verwenden, werden die Emotionen der im Bild erkannten Personen analysiert. Das heißt, in diesem Bild wurden zwei Gesichter erkannt. Diese Gesichter werden zunächst mit der Position hier gekennzeichnet und dann können wir für jedes dieser Gesicht mit einer bestimmten Zuverlässigkeit erkennen, welche Emotionen diese Person entsprechend in diesem Bild ausstrahlt. Wenn wir jetzt hier mal uns die Zahlen anschauen, sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit für die Emotion hier relativ hoch ist für eine glückliche Emotion. Der Wert ist fast 1, das heißt, die API ist sehr sicher, dass es sich hierbei um eine glückliche Person handelt, was auch, wenn man sich das Bild anschaut, sehr gut sein kann. Ich würde empfehlen, einfach mal die verschiedenen APIs auszuprobieren, auch mit eigenen Bildern, um ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Werte wir hier zurückbekommen. Wir sehen, das wird einfach im JSON-Format zurückgegeben. Das heißt für uns sehr einfach, das Ganze auch nachher in unseren eigenen Applikationen zu verwenden. Gehen wir noch mal weiter und schauen uns an, was es für spannende Demo-Applikationen gibt. Hier sind mal drei Beispiele, die auch dieses Jahr auf der Build gezeigt wurden. Eines ist der Caption Bot, der Bilder interpretiert und uns eine Bildunterschrift zu diesen Bildern generiert. Dann Setups Like Me, wo ich ein eigenes Foto hochladen kann und ich hier eine Übereinstimmung bekomme, wie ähnlich ich Berühmtheiten bin. Und Project Murphy, welches ein Bot ist, welchen ich über Skype nutzen kann. Das heißt, ich kann mit diesem Bot chatten und kann den Bot zum Beispiel fragen, wie sähe zum Beispiel Satya Nadella mit langem Bart aus und bekomme dann von Project Murphy hier ein gemurftes Bild zurück, in welchem ich sehen kann, wie Satya Nadella mit einem langen Bart aussehen würde. Schauen wir uns vielleicht mal den Caption Bot an. Ich gehe mal hier auf die Webseite. Das Ganze hier als Bookmark captionbot.ai. Hier sind wieder verschiedene Beispielbilder vorgegeben. Ich kann zum Beispiel dieses Bild auswählen, kann sagen, benutze dieses Foto. Er analysiert mir jetzt dieses Foto basierend auf den Informationen, die in diesem Bild sind. Findet er nun heraus, dass es eine Herde von Tieren ist, welche sich auf einem Feld befinden, was natürlich hier in diesem Fall sehr gut zu erkennen ist, dass das auch stimmt. Wir haben aber auch die Möglichkeit, eigene Fotos zu verwenden. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Upload a Photo, wähle jetzt hier von meinen Fotos mal dieses Bild von München aus. Dieses Bild wird jetzt hochgeladen und analysiert und wir bekommen jetzt als Bildunterschrift zurück, das ist ein großes Gebäude mit Bergen im Hintergrund. Das ist in diesem Fall korrekt. Wir können auch vielleicht noch mal hier ein anderes Bild ausprobieren, wie zum Beispiel vielleicht diesen Apfel. Nach der Analyse bekommen wir die Bildunterschrift hier auch zurück. Der Bot geht davon aus, dass es ein roter Apfel ist, was auch hier korrekt ist. Das heißt, wir haben hier nicht nur eine Analyse der Gegenstände in dem Bild, welche wir auch durch eine API durchführen lassen können, sondern es werden auch natürlich sprachige Sätze daraus gebildet, welche hier uns zurückgegeben werden. einfach mal ausprobieren. Das heißt, wir haben hier sehr große Möglichkeiten, mit Hilfe dieser intelligenten APIs unsere eigenen Applikationen mit Intelligenz, ganz egal, ob es darum geht, irgendwelche Bilder zu analysieren, ob es natürliche Sprachbefehle zu analysieren gilt, können wir dies über die Cognitive Services APIs durchführen. Neben den Cognitive Services APIs haben wir zudem hier die neue Version der Bing Search APIs, welches uns ermöglichen, auf die Funktionalitäten von Bing zurückzugreifen, um das Internet zu durchsuchen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, über eine entsprechende API das Internet zu durchsuchen und dann alle Informationen, welche wir auch auf der Bing-Webseite finden, in unseren Applikationen zu verwenden. Das heißt, wir bekommen hier die Resultate zurück, wir bekommen Informationen zum Ranking und können das Ganze nicht nur für Webseiten machen, sondern auch für spezifische Bereiche. Das heißt, wir können nach Bildern suchen, wir können nach Videos, nach Nachrichten suchen und das jeweils über die entsprechenden Programmierschnittstellen, das heißt, innerhalb unserer Anwendung haben wir die Möglichkeit, vollständige Internetsuche zu nutzen, was natürlich ohne weiteres so gar nicht möglich wäre, wenn wir jetzt hier nicht auf eine große Suchmaschine zurückgreifen würden. Nächster Bereich für Webentwickler, auch super spannend, der neue Browser von Microsoft, Microsoft Edge. Seit dem Release von Windows 10 im letzten Sommer der Standardbrowser in Windows. Aber warum haben wir eigentlich mit Windows 10 einen neuen Browser eingeführt? Der Grund ist relativ eingängig, wenn man sich mal anschaut, was der Internet Explorer seinerzeit anders gemacht hat als die anderen populären Browser im Internet. Im Internet Explorer haben wir eine Rendering Engine, die Trident Rendering Engine, die sich über viele Jahre hinweg weiterentwickelt hat, welche jedoch immer nur mit einer neuen Version des Internet Explorers im Abstand von mehreren Jahren aktualisiert wurde. Die anderen Browser nutzen dementsprechend andere Rendering Engines. Wir haben hier eine Rendering Engine in Chrome, wir haben WebKit in Safari, wir haben die Gecko Engine in Firefox. Und wir schauen uns einfach mal an, wie sich die Trident Engine weiterentwickelt hat über die Jahre hinweg. Das heißt, schon ganz früh mit dem Internet Explorer 5 sind wir an den Punkt gekommen, wo wir die sogenannten Document Modes eingeführt haben. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, über eine Definition des Doc-Types in unserer Webanwendung zu entscheiden, wie unsere Webseite vom Internet Explorer gerendert wird. Das heißt, entweder mit dem Strict Mode auf Basis von HTML-Standards oder mit dem Quirks Mode auf Basis eines eher lockeren Systems, was wir in der Vergangenheit vielleicht genutzt haben, als das Web noch nicht so standardisiert war. Diese Trennung oder die Entscheidung für den Webentwickler zu entscheiden, wie seine Webseite gerendert wird, haben wir darauf folgend in den neuen Internet Explorer-Versionen fortgesetzt. Das heißt, es gab zum Beispiel im Internet Explorer 8 die Möglichkeit, als Entwickler zu entscheiden, ob meine Webseite im IE8 Standardmodus, im Kompatibilitätsmodus für Internet Explorer 7 oder im alten IE5 Quirks Mode gerendert wird. Das konnte ich machen, indem ich diesen Meta-Tag User Agent Compatible gesetzt habe, dort definiert habe, in welchem Rendering-Mode meine Webseite gerendert werden sollte und konnte dementsprechend als Webentwickler eine Entscheidung treffen, wie die Seite gerendert wird. In einer Zeit, als Internet Explorer sehr dominant am Markt war, war das kein großes Problem, weil wir hier davon ausgehen konnten, dass ein Großteil der Nutzer den Internet Explorer verwendet. Auch hatten wir damals aufgrund der langen Release-Zeiten des Internet Explorers und auch der Betriebssysteme nicht die Herausforderung, dass sich Browser-Versionen so schnell geändert haben und auch damit die Rendering-Engine sich so schnell verändert hat. Gehen wir mal weiter, sind zusätzliche Rendering-Modes dazugekommen und wenn wir jetzt mal bis zu IE11 gehen, sehen wir, dass wir mittlerweile ein kaum zu überblickendes Angebot von verschiedenen Rendering-Modes haben und wir haben zudem die Herausforderung, dass neben IE11 auch noch viele Nutzer mit IE10, mit Internet Explorer 9 etc. unterwegs sind. Dementsprechend haben es sich viele Webentwickler aufgrund der Möglichkeit, selber zu entscheiden, wie diese Webseite gerendert wird, es sich vielleicht etwas einfach gemacht und haben zum Beispiel, um eine Kompatibilität für alle Internet Explorer-Versionen von 8 bis 11 sicherzustellen und um vielleicht auch nur gegen eine Rendering-Variante testen zu müssen, über das UA-Compatible-Flag eingestellt, dass die Webseite zum Beispiel im IE8 Standard-Mode gerendert wird. Das heißt, selbst wenn ich einen modernen Internet Explorer 11 habe, wurde die Seite für mich als Nutzer so dargestellt, als würde sie mit dem Internet Explorer 8 gerendert und das mit allen Einschränkungen, die der Internet Explorer 8 damals hatte, mit allen Bugs, die entsprechend in der Rendering Engine enthalten waren. Im Gegensatz dazu haben wir in den anderen Browsern eine sogenannte Evergreen Engine, das heißt, sie wird regelmäßig aktualisiert. Immer wenn eine neue Browser-Version kommt, wird auch die Rendering Engine mit aktualisiert. Das sowohl in Firefox als auch in Chrome. Und hier haben wir entsprechend die Herausforderung, dass sich die Rendering Engine so schnell weiterentwickelt. Das heißt, wir können uns gar nicht mehr darauf verlassen, dass der Benutzer auf einer bestimmten Version ist. Allein wenn wir schauen, auf welcher Version Chrome mittlerweile ist, wissen wir, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass eine bestimmte Version draußen am Markt von den Anwendern verwendet wird. Und wir müssen dementsprechend damit rechnen, dass der Benutzer die entweder die neueste Version hat oder, wenn er keine Updates eingespielt hat, eine etwas ältere Version. Das heißt, wir müssen hier mit ganz anderen Techniken arbeiten. Wir arbeiten hier größtenteils mit Techniken wie Feature Detection, um zu schauen, ob eine bestimmte Funktion unterstützt wird. Und wir arbeiten nicht mit solchen Verfahren, wie vielleicht im Falle des Internet Explorers, wo wir dem Internet Explorer gesagt haben, okay, rendere deine Internet, die Webseite so, als wärst du Internet Explorer 8. Hat dazu geführt, dass viele Benutzer mit Chrome eine sehr gute Benutzererfahrung sammeln konnten, weil die Webseite immer in der modernsten Form dargestellt wurde. Im Gegensatz dazu vielleicht beim Internet Explorer auf vielen Webseiten aufgrund der Art, wie diese Webseite entwickelt wurde, vielleicht trotz der guten Standardabdeckung des Internet Explorers die Webseite nur so gerendert wurde, wie sie vielleicht im IE 10 oder IE 9 hätte gerendert werden können und dementsprechend der Benutzer nicht alle Funktionalitäten nutzen kann. Aus diesem Grund haben wir jetzt mit Microsoft Edge auch eine Evergreen Rendering Engine mit Edge HTML und können dementsprechend genauso wie in den anderen Browsern immer davon ausgehen, dass der Benutzer seinen Browser auf der aktuellsten Version hat. Wir müssen nicht mehr entscheiden, in welcher Rendering-Version das Ganze ausgeführt wird und können dementsprechend mit Microsoft Edge genauso arbeiten wie mit den anderen modernen Browsern. Das heißt, wir haben hier nicht mehr das Risiko, dass der Benutzer vielleicht auch auf einem aktuellen Browser die Webseite in einer schlechten Version, welche vielleicht für einen alten Browser entwickelt wurde, dargestellt wird, weil wir in Microsoft Edge nicht mehr diese unterschiedlichen Versionen der Rendering Engine haben. Microsoft Edge ist dementsprechend der moderne Browser für Windows 10 auf allen Plattformen, sprich auf dem Smartphone, auf dem Tablet, Desktop, Xbox und zum Beispiel auch auf der HoloLens. Er wird regelmäßig mit Windows 10 aktualisiert und dementsprechend regelmäßig auch mit neuen Funktionalitäten versorgt. Wir haben viele Dinge aus dem Internet Explorer ausgebaut und in Microsoft Edge neue standardkonforme Wege gewählt, so Dinge wie Extensions über ActiveX, wie Browser-Toolbars, wie Browser-Helper-Objects finden wir nicht mehr in Microsoft Edge. Wir haben moderne Sicherheitsstandards verwendet, um Microsoft Edge noch sicherer zu werden, haben aber auch aufgrund der Herausforderung, dass viele Unternehmen vielleicht noch den Internet Explorer aus Gründen der Abwärtskompatibilität benötigen, die Möglichkeit geschaffen, direkt aus Microsoft Edge heraus auch den Internet Explorer zu starten, um vielleicht Webseiten, die speziell für diesen entwickelt wurden, weiterhin nutzen zu können. Schauen wir kurz auf die Browser Roadmap. Wenn wir uns die Browser Roadmap anschauen, sehen wir, dass seit 12. Januar 2016 Internet Explorer 11 der einzige Browser ist, welcher von Microsoft noch weiter unterstützt wird, jenseits von Microsoft Edge in Windows 10. Das heißt, wir können in Zukunft, nachdem alle Benutzer endlich ihren Browser aktualisiert haben, auf die aktuelle unterstützte Variante, die älteren Varianten erhalten keine Sicherheitsupdates mehr, können wir davon ausgehen, dass der Benutzer entweder Microsoft Edge auf Windows 10 nutzt oder zumindest die aktuellste Version des Internet Explorers auf Windows 7, 8.1 oder Windows 10. Zur Update-Kompatibilität hatte ich gerade schon was gesagt. Wir haben weiterhin neben Microsoft Edge den Internet Explorer, welchen wir nicht mehr als Standardbrowser haben, welcher aber weiterhin zur Verfügung steht, um ältere für den Internet Explorer optimierte Seiten ausführen zu können. In diesem Internet Explorer sind alle Standards enthalten, welche wir aus dem Internet Explorer kennen. Wir haben die verschiedenen Rendering Modes. Wir haben weiterhin die Möglichkeit, ActiveX Plugins zu nutzen, wenn wir das im Unternehmen benötigen. Wir können Browser Extensions wie Silverlight, wie Java weiterhin verwenden, um hier sicherzustellen, dass auch ältere Applikationen, welche noch nicht auf Basis von modernen Webtechnologien entwickelt wurden, weiterhin auch auf Windows 10 ausführbar sind. Der Internet Explorer ist also weiterhin da, aber nur aus Gründen der Abwärtskompatibilität. In Zukunft werden neue Technologien lediglich in Microsoft Edge implementiert. Das heißt, für die Zukunft ist Microsoft Edge der Browser der Wahl unter Windows. Interoperabilität. Unser Ziel ist es, dass das Web einfach funktioniert. Das heißt, wir wollen es Webentwicklern so einfach wie möglich machen und dementsprechend den Webentwicklern die Möglichkeit schaffen, nur noch eine Version ihrer Website zu entwickeln und nicht vielleicht eine Webseite für moderne Browser und eine für alte, sondern mit einer Variante zu arbeiten, welche in allen modernen Browsern ausgeführt wird und dann mithilfe von Feature Detection zu erkennen, welche Funktionalitäten in den einzelnen Browsern zur Verfügung stehen. Wie gesagt, auch ein klarer Bruch mit der Vergangenheit, die ganzen entsprechenden Interoperabilitätsprobleme, die wir im Internet Explorer haben, haben wir entsprechend angegangen und dementsprechend im Rahmen der Entwicklung von Microsoft Edge tausende von Interoperabilitätsproblemen beseitigt, welche jetzt dafür sorgen, dass Microsoft Edge der Browser ist, mit dem ich Webseiten standardkonform darstellen kann. Ein Beispiel für Interoperabilität ist auch der User Agent String. Wenn wir uns also mal anschauen, wie der User Agent String von Microsoft Edge aussieht im Vergleich zu dem von Google Chrome, dann sehen wir, dass diese sehr ähnlich sind und hier dementsprechend viele Webseiten gar nicht neu entwickelt werden müssen, um vielleicht Microsoft Edge jetzt als modernen Browser zu erkennen, sondern die meisten Webseiten liefern die modernste Version ihrer Seite an Microsoft Edge aus. Selbst wenn der Entwickler hier auf Browser Detection zurückgegriffen hat, was natürlich in Zukunft immer weniger der Fall sein sollte. Das heißt, Entwickler sind natürlich angehalten, hier nicht über den Browser, über den User Agent String zu erkennen, welcher Browser auf die Seite zugreift, sondern lediglich Feature-Unterschiede zu machen. Aber selbst wenn auf den User Agent String zurückgegriffen wird, haben wir hier aufgrund der Ähnlichkeit des User Agent Strings ein sehr gutes Verhalten für den Endbenutzer. Was gibt es Neues in Microsoft Edge? Im letzten Jahr haben wir sehr viele Dinge in Microsoft Edge implementiert und dementsprechend dafür gesorgt, dass eine höhere Interoperabilität und Kompatibilität zwischen den einzelnen Browsern herrscht. Das heißt, wir haben die entsprechend Internet Explorer-spezifischen Dinge in Microsoft Edge entfernt und haben dementsprechend uns bei Microsoft Edge darauf konzentriert, die Dinge umzusetzen, die mit den anderen Browsern kompatibel sind. Ich hatte gerade schon erwähnt, dass diverse Interoperabilitätsprobleme beseitigt wurden seit dem Internet Explorer 11, 8500 und mehr Fixes in Microsoft Edge, um hier Probleme im Rahmen der Kompatibilität zu beseitigen. Wenn wir uns also das letzte Jahr anschauen und die Weiterentwicklung von Microsoft Edge, sehen wir, dass wir hier immer sehr viele neue Funktionalitäten umgesetzt haben, welche wir vorher als Preview zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, wer im Windows Insider-Programm ist, hat die Möglichkeit, hier über die Insider-Preview auf die neuesten Funktionalitäten zurückzugreifen, diese zu erproben und diese dann nachher auch in den stabilen Zustand gemeinsam mit uns zu überführen. Wenn man sich den aktuellen HTML5-Testscore anschaut, sieht man auch, dass wir hier sehr gut unterwegs sind mit der aktuellen Edge-Version. Das heißt, wir sind da im Vergleich zu den anderen modernen Browsern, im Gegensatz zu vielleicht dem Internet Explorer 11 oder den aktuellen Edge-Version sind wir hier einen erheblichen Schritt nach vorne gekommen. Um sich die Interoperabilität ein bisschen näher anzuschauen, gibt es hier auch eine interaktive Grafik, welche wir uns auf der Microsoft Edge Webseite anschauen können. Dafür reicht an dieser Stelle die Zeit nicht, aber ich würde empfehlen, einfach mal diesen Link aufzurufen, um sich hier anzuschauen, wie es im Rahmen der Interoperabilität zwischen den einzelnen Browsern aussieht. Wie sieht es 2016 aus? Was sind unsere Prioritäten? 2016 werden wir zudem in den Bereich Erweiterung investieren. Das heißt, wir werden in 2016 die Möglichkeit sehen, in Microsoft Edge Erweiterungen zu laden, basierend auf Webtechnologien, gerade für Personen mit Einschränkungen, die auf die Webseiten zugreifen wollen, werden wir Möglichkeiten sehen, diese Webseiten zugänglicher zu machen. Außerdem werden wir weiterhin in Sicherheit, Performance und Effizienz investieren. Und auch zukünftige Technologien werden wir natürlich sehr zeitnah in Microsoft Edge umsetzen. Der letzte Punkt, Offenheit, auch ganz wichtig. Wir rufen alle Webentwickler auf, uns regelmäßig Feedback zu geben. Das geht natürlich über unseren Twitter-Kanal, aber natürlich auch über den Windows Insider-Channel, wo ich jederzeit die Möglichkeit habe, Feedback zu den aktuellen Preview-Builds auch von Microsoft Edge zurückzuspielen. Ich hoffe, das war ein spannender Überblick über einige der Neuerungen für Webentwickler, welche in diesem Jahr dazugekommen sind. Wer mehr erfahren möchte, dem empfehle ich definitiv die entsprechenden Vorträge auf der Build. Dort gibt es auch einen sehr spannenden Vortrag, der sich nur mit dem Thema Microsoft Edge Extensions und neuen Funktionalitäten in der Webplattform auseinandersetzt. Außerdem natürlich die Empfehlung für die entsprechenden Talks zum Thema ASP.NET, zum Thema Visual Studio Web Tooling, aber natürlich auch die neuesten Funktionalitäten im Bereich intelligente APIs mit den Cognitive Services und zuletzt natürlich diverse neue Microsoft Azure Services, welche für Webentwickler interessant sind. Ich wünsche noch viel Spaß bei den anderen Vorträgen. Wer sich hier auch jenseits der Webtechnologien ein bisschen das Update holen möchte von der Build 2016, wird in den nächsten Vorträgen noch viele spannende Neuerungen kennenlernen. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und würde sagen, bis zum nächsten Mal.